Ihr habt's gemerkt, kein so ganz einfacher Text. Deswegen lass uns zum Anfang beten. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist. Danke, dass dein Wort lebendig ist und du dadurch redest. Bitte hilf, dass wir mit dem Herzen hören, was du für uns heute Morgen hast. Amen. Dieser Abschnitt aus Apostelgeschichte 15 ist ein wichtiger Abschnitt der Apostelgeschichte. Es ist ein wichtiger Abschnitt der Kirchengeschichte. Und es ist ein wichtiger Abschnitt für unser persönliches Leben und für unser Gemeindeleben. Und heute machen wir etwas weiter, wo wir vor 4 Wochen aufgehört haben. Nicht einfach anzuknüpfen, ich weiß. Das letzte Mal hieß die Überschrift Konflikt und Einheit. Da ging es eben um den ersten Teil von Apostelgeschichte 15. Und um da nochmal anzudocken, ein paar Schlagworte noch rein. Paulus und Barnabas kommen zurück von der ersten Missionsreise aus Antiochia. Und als es sich bis nach Jerusalem rumspricht, dass auch viele nichtjüdische Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, da kommen einige Leute aus Judäa zu den Christen nach Antiochia und die sagen zu ihnen, Apostelgeschichte 15,1, kriege ich die Präsentation bitte? Da heißt es, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist. Sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Das betrifft also die wichtigste Frage überhaupt. Wie kann ich gerettet werden? Wie können Menschen gerettet werden? Und deswegen werden Paulus und Barnabas mit ein paar weiteren Gemeindeleuten nach Jerusalem geschickt, um diese Frage zu klären. Und dort ergreifen dann Jesusgläubige Pharisäer das Wort und legen noch eins drauf. Die sagen, diese Heidenchristen, die müssen sich nicht nur beschneiden lassen, sondern sie müssen auch das komplette Mosaische, das komplette Mosegesetz halten. Also die entscheidende Frage im Hintergrund ist, wie können Menschen gerettet werden? Wie können Menschen Christen werden? Wie können sie Jesus Christus kennenlernen und dadurch neues, ewiges Leben haben? Zugang zum Reich Gottes. Was hatte Jesus dem Nikodemus in Johannes 3, Vers 16 gesagt? Ihr dürft gerne mitsprechen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das war die Antwort auf die Frage. Wie können Menschen gerettet werden? Indem sie an Jesus glauben. Und das können wir kompromisslos, rücksichtslos klar sagen. Das macht auch Petrus in Vers 7, wo er sagt, Gott hat das entschieden. Gott hat das entschieden. Da gibt es nichts zu diskutieren. Er hat es mit einer Vision, mit dieser Vision von den unreinen Tieren, dem Petrus gezeigt. Dass auch Heiden, die zum Glauben an Jesus kommen, gerettet sind. Sie bekommen den Heiligen Geist, genauso wie die jüdischen Gläubigen. Und vielleicht erinnern sich einige an Apostelgeschichte 10. Da hieß die Predigt, Gott geht weiter. Weil Gott auf überraschende Art und Weise deutlich macht, auch die Heiden, die an mich glauben, gehören genauso dazu, zu meinem Reich, zu meiner Familie, wie Juden, die an mich glauben. Und wenn jetzt von den Heiden gefordert wird, das komplette Mosegesetz zu halten, um gerettet zu werden, dann wird Petrus rücksichtslos bissig. In Vers 10 fragt er, warum stellt ihr Gott auf die Probe? Und jeder der Pharisäer kannte 5. Mose 6, Vers 16, wo es heißt, stellt den Herrn euren Gott nicht auf die Probe, wie ihr es in Massa getan habt. Bekannter nach Luther, ihr sollt den Herrn nicht versuchen. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Okay, wie stellen diese Pharisäer jetzt Gott auf die Probe? Ihr legt den Jüngern ein Joch auf. Ein Joch ist jetzt ja kein so alltägliches Bild für uns. Deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das war so ein Holzding, was man Ochsen oder auch Sklaven aufgesetzt hat, damit sie arbeiten, damit sie effektiver arbeiten können, um sie für die Arbeit einzuspannen, im wahrsten Sinn des Wortes. Also mit anderen Worten sagt er, ihr versklavt diese Christen, ihr versklavt diese Jesusjünger. Und Petrus erklärt noch ein bisschen genauer, was er damit meint. Weder unsere Vorfahren noch wir selbst waren stark genug, ein solches Joch zu tragen. Das heißt, ihr erwartet von den frischen Christen etwas, was ihr selbst nicht tut. No way. Euch wurde es beigebracht, schon von klein auf, dass ihr möglichst gut diese ganzen Gesetze bewahrt und behaltet, aber ihr habt es selber nicht geschafft. Und jetzt soll das für erwachsene Leute gelten, die da noch wenig Verständnis von haben? Nein, sagt Petrus kompromisslos. Und er macht überraschend weiter, Vers 11. Im Gegenteil, wir glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, genau wie sie. Davon sind wir überzeugt. Also zu erwarten wäre, dass er sagt, sie werden genauso gerettet wie wir. Wir sind die Judenchristen. Wir waren doch zuerst da. Wir zeigen, wie es geht, sozusagen. Aber nein, er dreht den Spieß um. Wir glauben, durch die Gnade des Herrn gerettet zu werden, genauso wie sie. Wie sie, da schauen wir zuerst hin. Okay. Und Leute, die in so einem frommen Setting aufgewachsen sind, die kommen manchmal auf die Idee, durch ihren Lebensstil, ihre guten Werke und so weiter, Gott beeindrucken zu können oder zu müssen. Irgendwas dazu beitragen zu können, gerettet zu werden. Das nennt man Werksgerechtigkeit. Aber durch das komplette Neue Testament wird klar, das ist nicht bei Gott. Werksgerechtigkeit ist nicht bei Gott. Und Petrus sagt, nein, kompromisslos. Wenn ihr etwas lernen wollt, wie das geht, gerettet zu werden, dann schaut auf diese verachteten Heiden, die sich für nichts selbst loben können. Schaut auf die Gnade Gottes. Oder wie es Paulus ein paar Jahre später im Römerbrief formuliert, es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und ich zeichne jetzt nicht nochmal jede Stellungnahme in diesem Setting da oder nach, nur am Rande. Petrus hat hier in der Diskussion weder das erste noch das letzte Wort. Deswegen vorsichtig gesagt ist Apostelgeschichte 15 ein schwieriges Kapitel, wenn man Petrus als den Papst sehen will. Klammer zu. Okay, hier hat Jakobus, der Halbbruder von Jesus, das letzte Wort. Aber auch der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, gibt nicht allein die Richtung vor, wie wir in Vers 22 sehen. Da heißt es, darauf fassten die Apostel und die Gemeindeältesten sowie die ganze Gemeinde einen Beschluss. Sie wollten Männer aus ihrer Mitte wählen und sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia schicken. Die Wahl fiel auf Judas, genannt Barsabas, und Silas, die zu den führenden Männern in der Gemeinde gehörten. Also nicht der andere Judas. Den beiden gaben sie folgendes Schreiben mit. Wir, die Apostel und Gemeindeältesten, eure Brüder, senden unsere Grüße an die Brüder und Schwestern in Antiochia, Syrien und Kilikien, die aus den anderen Völkern stammen. Wer hat diesen Beschluss gefasst? Sehen wir hier. Die Apostel und Gemeindeältesten waren es zuerst. Aber dann haben sie auch die ganze Gemeinde mit einbezogen. Jeder in der Gemeinde, jeder von uns hat einen Anteil Verantwortung, dass es in eine gute Richtung läuft. Besonders und zuerst die Leiter, dann aber auch jeder. Und wenn es um richtungsweisende Entscheidungen geht, dann ist zuerst die geistliche Leitung, sind zuerst die Ältesten gefragt. Aber dann muss auch die ganze Gemeinde einbezogen werden, mit dem Ziel, dass die Gemeinde einmütig in eine Richtung geht. Und was ich total schön finde, bei diesen super unterschiedlichen Prägungen und Denkweisen, die da sind, hier klappt es. Ein ermutigendes Beispiel, oder? Es geht wirklich. Okay, dieser Beschluss soll jetzt also nach Antiochia gebracht werden. Und das finde ich wieder stark. Es wird nicht nur ein Bote geschickt, der der Gemeinde dort dann den Brief vor die Füße knallt, sondern eine ganze Abgesandtschaft von Leuten wird geschickt. Gute Mitarbeiter. Und die sollen es dann auch noch weiter erklären können, wie wir in Vers 27 sehen. Das heißt, sie bestätigen, dieser Brief, ja, der kommt tatsächlich von den Aposteln. Und dann können die auch noch weitere Fragen und Anfragen beantworten. Und der Brief, der geht dann auch nicht nur an die Gemeinde in Antiochia, von der die Frage gekommen ist, sondern auch an andere Gemeinden, die die gleichen Fragen, die gleichen Probleme und Spannungen haben. Weil auch da Heidenchristen und Judenchristen zusammenleben, zusammen Gemeinde leben wollen, sollen, dürfen. Okay, gut, das war so einiges drumherum. Aber am spannendsten ist natürlich der Inhalt des Briefes. Was steht da eigentlich drin? Und ich meine, dieser Brief, der wurde mit Recht einmal als ein Meisterstück des Takt- und Feingefühls beschrieben. Meisterwerk des Takt- und Feingefühls. Schon der Anfang, der macht deutlich, wie brüderlich im doppelten Sinne er ist. Vers 23, wir, die Apostel und Gemeindeältesten, eure Brüder, senden unsere Grüße an die Brüder und Schwestern in Antiochia und so weiter. Wir, eure Brüder, senden Grüße an euch Geschwister. Meine große Schwester hat meinem Bruder und mir mal eine Nachricht geschickt. Und die fing ungefähr so an. Hallo, meine Brüderleins. Oder so ähnlich. Hallo, ihr zwei Brüderleins. Und da war sofort klar, hier ist eine Botschaft, die auf einer Vertrauensverbindung beruht, auf einer Geschwisterbeziehung. So war es bei der Sprachnachricht und so war es auch hier in diesem Brief. Und was jetzt kommt, das beruht auf einer tiefen Herzensverbindung. Und nach der deutlichen Distanz dieser extra angereisten Beschneidungsprediger ist das ein schönes Gegengewicht auf der anderen Seite. Eine wohltuende Nähe und Herzlichkeit. Und die schwierige Situation von vorher, die greifen die Apostel ausdrücklich auf, Vers 24. Wie wir erfahren haben, waren einige aus unserer Gemeinde bei euch. Was sie euch sagten, hat euch erschreckt und zutiefst beunruhigt. Dazu hatten sie von uns keinen Auftrag. Die Leiter, die fühlen sich hier wunderbar rein, was die Menschen dort in der Gemeinde bewegt und betrifft. Wie es den Heidenchristen ergangen ist. Was die euch gesagt haben, das hat euch erschreckt und zutiefst beunruhigt. Finde ich so einfühlsam. Es wird nicht oberflächlich abgetan mit dem Hinweis, ja, es ist doch gar nichts passiert. Keiner von euch wurde zwangsbeschnitten. Was wollt ihr denn überhaupt? Nein. Sie fühlen sich da rein, was diese Leute erlebt haben. Was für sie wirklich schlimm war, vielleicht traumatisch. Und dann wird klargestellt, ja, es waren Leute aus unserer Gemeinde. Aber was die gesagt haben, das war nicht unser Auftrag. Das war nicht abgesprochen. Dazu hatten sie keinen Auftrag. Aber auch das allein wäre zu wenig. Deshalb lassen wir euch damit nicht allein. Vers 25. Wir haben einstimmig beschlossen, ausgewählte Männer zu euch zu schicken. Sie kommen zusammen mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Achtet mal darauf, wie wertschätzend über diese Mitarbeiter gesprochen wird. Unsere geliebten Brüder. Ich feiere das. Da können wir uns vielleicht auch noch die ein oder andere Scheibe abschneiden. Von dieser Wertschätzung. Wobei, viele von euch sind schon super wertschätzend miteinander unterwegs. Und ich spüre, und das tut gut, das kommt wirklich von Herzen. Und auch langjährige, so wenn Gäste kommen irgendwie, dass sie herzlich aufgenommen werden, mit reingenommen werden, ohne zu vereinnahmen. Oder auch langjährige Leute, die irgendwie gerade am Kämpfen sind, dass ihnen nachgegangen wird. Oder gestern in Youth Life kam eine Jugendliche zum ersten Mal, die die Gruppe in einer übergemeindlichen Veranstaltung erlebt hatte und gemerkt hatte, was für ein Miteinander, für Wertschätzen, Freundschaft. Das hat mich total ermutigt. Und gleichzeitig glaube ich, auch für uns gibt es noch Wachstumspotenzial. Weiter Vers 26. Es sind Männer, die für unseren Herrn Jesus Christus ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Wir haben Judas und Silas zu euch geschickt. Sie werden euch dasselbe auch noch mündlich mitteilen. Wow, was für eine Ehre, dass die Gemeinde in Antiochia diese Mitarbeiter geschickt bekommt. Und das sind dann auch noch Leute eben, denen man gerne zuhört. Die so was Krasses miterlebt haben, die so krass mit Jesus unterwegs waren. Und dann geht dieses Meisterstück des Takt- und Feingefühls weiter. Vers 28, der Heilige Geist und durch ihn auch wir haben nämlich beschlossen. Finde ich cool. Der Heilige Geist hat beschlossen und durch ihn auch wir. Den Prozess, den hatten wir ja letztes Mal etwas genauer angeschaut, wie Petrus, Paulus und Barnabas berichten, was Gott getan hatte und wie sie es durch den Heiligen Geist deuten können. Und Jakobus zeigt es anhand seiner Bibel auf, was Gottes Wille ist. So wird deutlich, was der Heilige Geist beschlossen hat. Und dahinter stellt sich die ganze Gemeinde. Wow, ein Traum, oder? Euch keine weiteren Lasten aufzubürden. Das gefällt mir auch. Keine unnötigen Lasten. Das will ich auch nicht. Unnötige Lasten muss nicht sein. Du machst den Hulk, ja, meine Wasserflasche, die will ich am Start haben, aber irgendwelches unnötiges Zeug, bitte nicht. Könnte ich euch jetzt eine Story erzählen, kann man später beim Kaffee. Okay, aber mich ermutigt das. Diese Gemeinde in Antiochia, die wird ermutigt. Und das löst große Freude aus, wie wir in Vers 31 sehen werden. Aber vorher kommt der entscheidende und der schwierigste Teil auch für uns. Wer noch nicht schwitzt, könnte jetzt gleich ins Schwitzen kommen. Nur die folgenden Dinge sollt ihr unbedingt beachten. Hier finde ich jetzt die Übersetzung der Basisbibel etwas irreführend. Die wörtlicheren Elberfelder, Luther, Schlachter, die übersetzen das treffender, wenn sie sagen, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Lasten aufzulegen, als nur diese notwendigen. Denn eine gewisse Last wird den Leuten ja aufgelegt, das kann man nicht leugnen. Aber eben nur das Allernötigste. Und jetzt wird es richtig spannend mit zwei Fragen. Erstens, was hat das hier überhaupt gemeint? Was ist gemeint? Und zweitens, für wen gilt das? Gilt das nur für die Christen in Antiochia, in Kilikien, in Syrien? Nur für eine besondere Zeit und Situation? Oder gilt das für alle Christen an allen Zeiten? Vers 29. Esst kein Fleisch von Tieren, die als Opfer für Götzen geschlachtet wurden. Nehmt kein Blut zu euch. Verzehrt kein Fleisch von Tieren, die nicht ausgeblutet sind. Und geht keine verbotenen sexuellen Beziehungen ein. Wenn ihr dies vermeidet, macht ihr alles richtig. Und nun lebt wohl. Wörtlich, diese notwendigen Dinge, sich zu enthalten von erstens Götzenopferfleisch, zweitens Blut, drittens Ersticktem und viertens Unzucht. Wie gesagt, es ist jetzt umstritten, was mit diesen vier Enthaltungsgeboten tatsächlich gemeint ist. Und die Frage, was gemeint ist, hängt natürlich auch damit zusammen, für wen das gilt. Und damit klärt sich dann auch, was es jetzt für uns heißt, heute in Steinheim. Es ist ja Gottes Wort, deswegen hat es absolute Bedeutung für alle Zeit, auch für uns. Also was ist jetzt damit gemeint? Und auf den ersten Blick könnte man meinen, das hier ist so eine merkwürdige Mischung aus Moral und Zeremonialgesetz. Sorry, ich hatte kein leichteres Wort. Also was so jüdisches Äußeres, so eine äußere Haltung war und die Moral, ethische Sachen. Denn Unzucht, also verbotene sexuelle Beziehungen, das gehört natürlich zur Moral. Aber das Götzenfleisch, Blut, ersticktes Fleisch, das kennen wir eben aus den jüdischen Zeremonialgesetzen. Und da stellt sich dann die Frage, wird jetzt hier in einen Topf geworfen, auf eine Stufe gesetzt, ob ich mein Brot mit Leberwurst streiche oder ob ich Christine untreu bin? Ist das gleichwertig? Also wir merken, es kann für uns sehr relevant werden. Okay, viele von euch mögen eh keine Blutwurst, aber ersticktes Fleisch ist aus jüdischer Sicht alles Fleisch, was nicht geschächtet wurde, wo nicht das Blut erst rauslaufen lassen wurde, solange das Herz noch schlägt. Ich meine, so läuft das. Also mindestens alle Nicht-Vegetarier unter uns könnten hier ein echtes Problem bekommen. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Und jetzt gibt es zwei Lösungsversuche, zwei Erklärungsversuche für diese vier Sachen, diese vier Enthaltungsgebote. Und die beiden Versuche, die versuchen jetzt, die rituellen Gebote von den ethischen Geboten zu trennen. Und die erste Möglichkeit besteht jetzt darin, diese Enthaltungsgebote als moralische Gebote anzusehen. Alles moralisch. Also Götzenopferfleisch wird als Götzenopfer oder Götzendienst verstanden. Ja, Götzendienst, das geht moralisch gar nicht, ist klar. Zweitens, das Blut wird als Blutvergießen verstanden. Also ist das Blut nur ein Bild dafür, dass man nicht morden soll. Also auch moralisch geht nicht. Und Unzucht, das behält einfach seine moralische Bedeutung, die es sowieso schon hat. So sind diese drei, Götzendienst, Mord und Sittenlosigkeit, die im Judentum sowieso die schlimmsten Vergehen sind, moralische Vergehen. Das wirkt erstmal wie eine geschickte Lösung. Aber bei genauerem Hinsehen merken wir, dass diese Problemlösung mehr Probleme schafft, als sie löst. Denn erstens, die Auslegung des sehr allgemeinen Wortes Blut für Mord ist ziemlich weit hergeholt. Zweitens, das erstickte, dieses nicht ausgeblutete Fleisch, das fällt völlig unter den Tisch. Davon wird ja in dieser Lösung gar nicht gesprochen. Und drittens, die drei Sünden, die so schwerwiegend sind, die brauchen noch gar keinen Konzilbeschluss, um sie zu verbieten, oder? Und viertens, die Auswahl von nur drei Verboten, die legt dann auch die Frage nahe, wie ist das denn mit den anderen von den 10 Geboten? Du sollst nicht stehlen? Ach, na ja, kein Problem. Also schauen wir uns mal die zweite Lösung an, ob die vielleicht noch ein bisschen besser ist. Und die ist genau das Gegenteil von der ersten Erklärung. Hier werden nämlich alle vier Enthaltungsgebote als zeremoniell gedeutet. Ich erkläre, was das heißt. Demnach handelt es sich beim Blut nicht um das Vergießen von Blut, sondern um das Genießen von Blut. Wie es in 3. Mose 17 streng verboten wird. Man sollte Blut nicht essen, trinken und so weiter. Und das Fleisch von erstickten Tieren, das bezieht sich eben auf Tiere, die getötet wurden, ohne sie ausbluten zu lassen, die nicht geschächtet wurden. Solches Fleisch zu essen wird in 3. Mose 17 auch sehr streng verboten. Deutet man dann diese beiden Anweisungen auf die Heidenchristen, was Heidenchristen erwartet, dann würde das heißen, nur koscheres Fleisch essen, nichts vom Oberhammer. Alles muss nach jüdischer Speisevorschrift zubereitet werden. Und jetzt Achtung, nicht verhaspeln. Bei dieser Erklärung meint das Stichwort Götzenopferfleisch tatsächlich auch Götzenopferfleisch und nicht Götzendienst. Interessanterweise wird Paulus später in Römer 14 und 1. Korinther 8 erklären, dass Götzenopferfleisch zu essen für Christen an sich kein Problem ist. Bleibt noch der vierte Punkt, die Unzucht. Also jede Form von verbotener Sexualbeziehung. Da liegt in 3. Mose 18 eine ganze lange Liste, sehr interessant zu lesen, auf die sich das beziehen könnte. Eine lange Liste von sexuellen Verirrungen. Und wenn diese Rekonstruktion jetzt richtig ist, dann bezogen sich alle vier Enthaltungsgebote auf das Zeremonialgesetz aus 3. Mose 17 und 18. Drei von den vier beschreiben dann bestimmte Essensvorschriften, die ein gemeinsames Essen von Juden und Christen verhindert hätten. Denn darum ging es ja, so wurde Jesus auch vorgeworfen. Was isst du denn mit diesem Heidenpack? Geht ja gar nicht. Die Juden hatten da Vorbehalte, um es vorsichtig zu sagen, um mit Nichtjuden zu essen. Also, wenn sich Heidenchristen hieran halten, dann könnten Judenchristen mit ihnen tatsächlich Gemeinschaft haben. Deshalb los Kompromiss, könnte man sagen. Und aus meiner Sicht ist dieser Brief genau für diese Situation geschrieben. Da sind Judenchristen und Heidenchristen in einer Gemeinde, die Gemeinschaft miteinander leben können sollen. Das war die Situation in praktisch allen heidnischen Städten. Überall gab es Synagogen, wo es Synagogen gab, logischerweise auch Juden. Wo es Juden gab, da gab es auch Juden, die an Jesus geglaubt haben. Und die Jesus als den Herrn anerkannt hatten. Und wenn es überall Synagogen, überall Juden gab, dann gab es die Probleme auch in den heidnischen und besonders in den heidnischen Städten. Und genau das greift Jakobus hier auf. Als er die vier Enthaltungsgebote vorgeschlagen hatte, da sagt er als Begründung dafür in Vers 21, denn diese Vorschriften des Mose werden seit vielen Generationen in allen Städten verkündet. An jedem Sabbat werden sie in den Synagogen vorgelesen. Und zu der Zeit sind die Judenchristen noch selbstverständlich am Sabbat in die Synagoge gegangen. Erst um das Jahrhundert wurden die messianischen Juden, die Judenchristen sozusagen, wurden rausgeschmissen, wurden als Ketzer aus dem Judentum ausgeschlossen. Also von da ab waren sie in den Synagogen nicht mehr willkommen. Das heißt, dieses Sabbatliche, dieses jede Woche daran erinnert werden, diese starke Prägung vom Zeremonialgesetz ließ nach und damit auch die Brisanz dieser Spannung. Also, was will Gott uns jetzt durch diesen Abschnitt sagen? Der John Stott zitiert hier zustimmend den berühmten Bibelausleger F.F. Bruce, der sagt, die Enthaltsamkeit, die hier gefordert wird, muss nicht als grundlegende christliche Pflicht verstanden werden, sondern als ein Zugeständnis an das Gewissen von anderen, das heißt an das Gewissen von jüdischen Neubekehrten, die immer noch ein solches Essen aus Gottes Sicht als unerlaubt und abscheulich ansehen. Das hieße für uns jetzt, okay, Götzenopferfleisch einzukaufen ist sowieso schwierig, aber ersticktes, also nicht geschächtetes Fleisch oder Produkte mit Tierblut, die dürfen wir schon essen, solange wir damit andere Gläubige nicht in Schwierigkeiten bringen. Also, wer jetzt sagt, ich kann da nicht mitgehen, der darf gerne auch Vegetarier werden, ist auch eine gute Lösung. Aber so verstehe ich das hier. Aber auch wenn wir nicht auf den Fleischgenuss verzichten wollen, könnte es eine Überlegung wert sein, wo wir möglicherweise Anstoß erregen mit unserem Konsum. Aber Achtung, ich will hier nicht entgegen dem Text zusätzliche Lasten auflegen. Das hatten wir ganz zum Anfang gesehen. Es sollen keine zusätzlichen unnötigen Lasten aufgelegt werden. Nur meine ich, ist es auch nicht falsch, darüber nachzudenken, ob vielleicht für mich irgendeine Form des Verzichts, der Enthaltsamkeit, wenn man so will, angesagt sein könnte. Und das muss auch gar nicht unbedingt das Essen oder Fleisch betreffen. Aber zum Beispiel zum Essen fand ich es interessant, da hat ein Kommentar, der schon 120 Jahre alt ist, dieses Fleisch, erstickte Fleisch verglichen mit den Mastgänsen, die so gestopft worden sind, dass sie fast daran erstickt sind. Kann man mal drüber nachdenken. Aktuell könnte der Verzicht auf nicht koscheres Fleisch oder Wurst heute dran sein, wenn wir mit Juden, auch mit messianischen Juden zu tun haben, die damit vielleicht ein Problem haben. Vielleicht, weil ich habe messianische Freunde in Israel, die habe ich mal besucht und die haben gesagt, ach, bringst du mir aus Deutschland bitte Salami mit? Die hatten offensichtlich kein Problem damit. Aber Rücksicht, wo Rücksicht gefragt ist. Okay, und was ich aus diesem Abschnitt rausnehme, ist eben, dass wir Rücksicht besonders auf anders geprägte Glaubensgeschwister haben sollten. Statt rücksichtslos meinen Kopf durchzusetzen, los Rücksicht. Für kambodschanische Christen zum Beispiel geht's gar nicht, wenn Christen Alkohol trinken, Bier trinken. Okay, Deshalb war es uns in Kambodscha wichtig, nicht unnötig zum Anstoß zu werden. Deshalb, können wir sagen, statt rücksichtslos lieber los Rücksicht. Statt kompromisslos, los Kompromiss. In Kambodscha trinke ich kein Alkohol und in Deutschland, da trinke ich 3 Bier mindestens in 5 Jahren. Okay, diese jesusgläubigen Pharisäer, die mussten hier von ihrer Vorstellung loslassen, dass gläubig gewordene Heiden sich beschneiden lassen müssen. Und die Heidenchristen, die haben ihren Blut- und Fleischkonsum umgestellt. Aus meiner Sicht war das ein gesunder Kompromiss. Beide sind sich entgegengekommen. Jeden hat es was gekostet. Aber es war auch kein fauler Kompromiss, weil er nicht gegen Gottes Wort und Willen war. Wie wäre es, wenn wir in diesem Sinne einüben? Los Kompromiss. Mehr davon. Los Kompromiss. Und was jetzt das Thema Unzucht betrifft, könnte es entweder hier speziell genannt sein, weil es so starke Auswirkungen hat, oder Unzucht ist hier ganz konkret auf 3. Mose 18, Vers 6 bezogen, wo jede Form von Verwandtschaftsehe ausgeschlossen wird. Und die war wohl unter den Heiden besonders verbreitet. Könnte also deswegen darauf bezogen sein. In jedem Fall aber ist mit William MacDonald zu sagen, nirgends in der Bibel wird das Gebot, sich von der Unzucht zu enthalten, aufgehoben. Es ist in allen Zeiten anzuwenden. Das gilt also kompromisslos. Jesus und die Apostel, die haben das auch an vielen Stellen wiederholt, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf rein. Okay, wollen wir zum Schluss dieses Briefes, dieses Meisterstücks des Takt- und Feingefühls noch diesen Brief auf seiner Reise begleiten. In Vers 30. Paulus, Barnabas und die beiden Abgesandten wurden in Jerusalem feierlich verabschiedet und gingen nach Antiochia. Dort riefen sie die ganze Gemeinde zusammen und übergaben den Brief. Das finde ich klasse. Das Botenteam soll nicht nur seine Arbeit tun, sondern sie werden ordentlich verabschiedet. Wahrscheinlich haben die zum Schluss noch ein richtiges Grillfest gemacht. Oder anders. Und auch in Antiochia, da läuft das nicht einfach nur so nebenbei. Die Sache betrifft die ganze Gemeinde. Also wird die ganze Gemeinde zusammengerufen. Und als sie dann alle da sind, da bekommen sie sofort den Brief selbst in die Hand. Da muss ich dran denken, den Brief selbst in die Hand. Und es läuft nicht wie auf Geburtstagen, wo so häufig die Geburtstagskarte erstmal zur Seite gelegt wird, jetzt muss erstmal der Kaffee fließen. Nein, sondern wie es scheint, wird der Brief gleich geöffnet. Vers 31. Er wurde vorgelesen und alle freuten sich über den ermutigenden Bescheid. Alle freuten sich. Klingt gut, oder? Der Brief erfüllt seinen Zweck. Die Gemeinde freut sich, weil der Konflikt ist geklärt. Und sie merken, die Leiter haben es sich nicht leicht gemacht und sie haben es uns nicht unnötig schwer gemacht. Okay, der Job ist getan, die Boten gehen sofort nach Hause. Nein! Vers 32. Judas und Silas, die beiden selbst Propheten waren, sprachen lange mit den Brüdern und Schwestern. Sie machten ihnen Mut und bestärkten sie im Glauben. Judas und Silas, sie nutzen ihre Gabe, die Gott ihnen gegeben hat, um die Gemeinde zu ermutigen, zu stärken, ihnen weiterzuhelfen. Und die Gabe der Prophetie, die heißt hier, Gott zeigt mir etwas. Oder ich erkenne etwas von Gott, in eine Situation hineinzusagen oder was in dieser Situation zu tun ist. Und genau das sehen wir. Die Christen in Antiochia, die müssen ermutigt werden, die müssen gestärkt werden. Und genau das tun diese beiden. Und auch mit den vielen Worten ist für Judas und Silas die Sache noch nicht zu Ende. 33. Die beiden blieben noch einige Zeit dort. Dann wurden sie von der Gemeinde mit Segenswünschen verabschiedet. Sie kehrten nach Jerusalem zu denen zurück, die sie abgesandt hatten. Sie bleiben noch eine lange Zeit dort. Das heißt, sie leben Gemeinschaft. Sie verbringen Zeit mit der Gemeinde. Sie reden nicht nur einen Haufen fromme Worte, sondern sind auch handfest für die Gemeinde da. Und irgendwann ist es dann auch für beide Seiten rund. Irgendwann ist es okay. Denn die Gemeinde in Antiochia singt mit ihnen das Lied »Geh unter der Gnade« oder findet irgendeine andere angemessene Abschiedsform. Und denn wörtlich heißt es, und als sie eine Zeit dort verbracht oder verweilt hatten, ließen die Geschwister sie mit Frieden zu denen gehen, die sie gesandt hatten. Sie lassen sie mit Frieden gehen. Das heißt, sie sagen nicht, ach, bitte bleibt doch noch ein bisschen, ohne euch schaffen wir es nicht. Aber sie sagen auch nicht, bitte geht jetzt endlich, wir halten es nicht länger aus mit euch. Sondern die Sache ist rund. Die Sache ist gut. Jetzt können sie in Frieden gehen. Und in Vers 35, mit dem wir schließen, heißt es, Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia. Zusammen mit vielen anderen unterwiesen sie die Gemeinde im Wort des Herrn und verkündeten die gute Nachricht. Paulus und Barnabas, die bleiben noch in der Gemeinde, bevor sie dann zur zweiten Missionsreise aufbrechen. Und was sie in dieser Zeit machen, das gibt die Basisbibel, finde ich, sehr gut weiter. Zusammen mit vielen anderen unterwiesen sie die Gemeinde im Wort des Herrn. Wörtlich, sie lehrten. Und wenn eine Gemeinde gesund gedeihen will, dann braucht sie viel Lehre. Gesunde Lehre. Und es ist unvergleichlich wichtig, Gottes Wort und Willen besser zu verstehen, besser zu kennen, mehr zu verinnerlichen. Und ich finde es stark, dass diese beiden berühmten Prediger nicht alleine das übernehmen, sondern andere noch dazunehmen. Das heißt, mit vielen anderen übernehmen sie diesen wichtigen Job. Und ich finde es stark. Und deshalb bin ich so dankbar, dass auch bei uns auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedene Art und Weise, dieser Job auch auf ganz, ganz viele Schultern verteilt ist. In Predigten, Hauskreisen, Sippenstunden, Kleingruppen, Führerting, Minikanal, Kanal 1, Bible Journey, Youth Life, Tannentreff, 50 Plus, Explore und so weiter. So wichtig. Überall in der Gemeinde brauchen wir gesunde, biblische Lehre. Und genau das sehen wir in Antiochia. Aber auch das reicht Paulus nicht und Barnabas. Und es reicht auch bei uns nicht. Genauso wichtig ist das Zweite und verkündeten die gute Nachricht. Das griechische Wort dahinter kann man auch mit evangelisieren übersetzen. Sie geben die gute Nachricht von Jesus weiter, live on stage. Oder auch ohne Stage, ohne Bühne. Geht auch. Gemeinde ist nicht nur für sich selbst da. Hauptsache, es geht uns gut. Wir fühlen uns gut im Glauben. Nein, Gemeinde hat eine Mission, einen Auftrag. Und genau wie die gute Nachricht in uns immer mehr Raum gewinnt, hat auch jeder andere Mensch auf der Welt das Recht, diese gute Nachricht zu hören, von Jesus Christus zu hören. Und dazu ist die Gemeinde gefragt, dass das gelingt. Ich erinnere nochmal ans VIP-Bible-Training am 4.7. und das Safe-Event am Abend. Jeder Mensch hat das Recht, von Jesus zu hören. Deshalb wollen wir kompromisslos sein, wo es um die Wahrheit geht. Und wenn es um Gemeinschaft geht, los, Kompromiss. Wenn es um die Wahrheit geht, kompromisslos. Wenn es um Gemeinschaft geht, los, Kompromiss. Rücksichtslos, klar, wenn es um die Frage der Erlösung geht. Und wenn es um meine persönliche Bequemlichkeit geht, meinen persönlichen Geschmack, los, Rücksicht. Rücksichtslos bei der Frage der Erlösung, Bequemlichkeit und Geschmack, los, Rücksicht. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns mit diesem Abschnitt, der echt nicht einfach ist, etwas zeigst, wie wir noch besser Gemeinde leben können, wo wir und wie wir Rücksicht nehmen können und sollen und wo es auch dran ist, klar zu sein und keine Kompromisse einzugehen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das durchzubuchstabieren in den einzelnen Fragen, die wir bei uns haben und bewegen. Und dass wir das auch miteinander tun. Dass wir als Gemeindeleitung unsere Verantwortung übernehmen, aber auch jeder Einzelne aus der Gemeinde. Und dass du dann die Einheit schenkst und das Wachstum, dass durch uns Leute im ganzen Umfeld und in der ganzen Welt deine freimachende gute Nachricht hören. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.